Table of Content, der Sachbuch-Podcast mit Christoph Blome, produziert von Saga Media.
Mit mir am Tisch sitzt ein Mann, der uns eine der berühmtesten Persönlichkeiten des 18. Jahrhunderts näher bringt, uns ihre weniger bekannten Seiten zeigt und zugleich diese faszinierende Epoche vorstellt. Herzlich willkommen, Lothar Müller.
Vielen Dank für die Einladung.
Direkt vorweg gesagt, Lothar, wir kennen uns seit langer Zeit aus privaten Zusammenhängen. Und das Buch, über das wir heute sprechen wollen, heißt Die Feuerschrift. Giacomo Casanova und das Ende des alten Europa ist in diesem Jahr im Wagenbach Verlag erschienen und stand auf Platz 1 der Sachbuchbestenliste von Literarischer Welt, RBB Kultur, Radio Österreich 1 und NZZ. Casanova gehört zu den Fällen, wo ein Eigenname als Substantiv in den allgemeinen Sprachgebrauch eingegangen ist. Und manchen mag gar nicht bewusst sein, dass da eine historische Persönlichkeit Pate stand. Mit einem Casanova meint man, um es mal so aus dem Stegreif zu definieren, einen Mann, der in der Anbahnung erotischer Kontakte besonders erfolgreich ist, wenn ich das vielleicht mal so formulieren darf. Was interessiert dich als Literatur- und Kulturwissenschaftler grundsätzlich an Casanova? Das ist ja bereits dein zweites Buch über ihn. Du hast vor einigen Jahren ebenfalls im Wagenbach Verlag Casanovas Venedig ein Reiselesebuch publiziert.
Das ist tatsächlich lange her und ungefähr in der Zeit, wo dieses Reiselesebuch entstanden ist, hatte ich mich auch beschäftigt mit den philosophischen Schriften von Casanova. Die wurden damals in Italien herausgegeben, entdeckt und auch erstmals kommentiert. Und dadurch habe ich auch diese andere Seite von Casanova kennengelernt. Also, dass er Zeitgenossen liest, dass er die Autoren der Enzyklopädie liest, dass er eine eigentümlich obsessive Beziehung zu Voltaire hatte. Also es kamen dann immer mehr Autoren zusammen, die ich wiederum mehr aus dem deutschen 18. Jahrhundert kommend als Figuren kannte, die im 18. Jahrhundert einfach eine große Rolle spielen. Und ihn in diesen Zusammenhängen dann neu zu finden, fand ich damals schon interessant. Dieser Band Casanovas Venedig beschränkt sich natürlich vor allem auf die Zeit, in der er in Venedig lebte, also als junger Mann. Und später dann nochmal etwa ein Jahrzehnt als Erwachsener. Aber er hat ja eben sehr, sehr viele Jahre nicht in Venedig verbracht, nachdem er da eingekerkert war und spektakulär ihm die Flucht gelungen war. Da hat er eben doch knapp 18 Jahre auf Reisen in Europa verbracht. Und dieses Zusammenspiel von jemand, der aus Venedig stammt und ausgestattet mit einer venezianischen Perspektive durch Europa reist, das hat mich dann zunehmend fasziniert, also wie der das macht, aber auch wie der darüber schreibt. Und beides zusammen ergibt dann einerseits so eine Fragestellung, was ist eigentlich mit der Welt, in der der gelebt hat? Vor allen Dingen ist es aber auch eine Frage nach Autorschaft und ich bin irgendwie von der Ausbildung her Literaturwissenschaftler. Also interessiert mich schon auch immer, wie entstehen denn solche Texte? Wie kommt es zu denen? Was ist deren Machart? Warum schreibt er so über sich, wie er das tut?
Woher stammt das Bild von Casanova als großen Verführer überhaupt? Haben das Zeitgenossinnen und Genossen konstruiert, überliefert oder geht das auf ihn selbst zurück?
Die wichtigste Quelle ist natürlich er selber. Er hat im Alter seine Memoiren geschrieben unter dem Titel Histoire de ma vie, Geschichte meines Lebens, auf Französisch. Das sind mehrere tausend Seiten. Und auf sehr vielen dieser Seiten gibt es den Verführer, den Libertin, der Liebesabenteuer erlebt, im Geschmack auch der Zeit des 18. Jahrhunderts. Aber der ist nicht mit sich selbst allein. Ganz, ganz viele dieser Seiten handeln von ganz anderen Geschichten. Also von seinem Duell in Polen, von Fabrikgründungen, die er ins Auge fasst, von allen möglichen Unternehmungen, von dem Venedig seiner Jugendzeit, von den Spielsälen, von den Kutschen, von den verschiedenen Kutschentypen, von den Gasthäusern, von all den Requisiten, die man braucht, wenn man durch Europa reist, von den Höfen, von dem Personal der Höfe, von den vielen, vielen Aristokraten, denen er in seinem Leben begegnet ist und diese ganze Weltfülle, die enthält in der Mitte und als eine Art Zentralfigur auch den Libertin. Aber wenn man die anderen Figuren hinzunimmt und guckt, wo er unterwegs ist, mit wem und wie er davon erzählt, dann wird noch ein ganz anderer Casanova sichtbar.
Ja, du hast selber gerade gesagt, du bist Literaturwissenschaftler, hast auch eine Honorarprofessur an der Humboldt-Universität in Berlin und die nicht-akademische Öffentlichkeit kennt dich in erster Linie als Literaturkritiker und Buchautor. Du warst Feuilleton-Redakteur bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und vor allen Dingen sehr lange bei der Süddeutschen Zeitung. Hast eine ganze Reihe von Büchern geschrieben. Zwei davon standen auf der Shortlist für den Preis der Leipziger Buchmesse im Bereich Sachbuch. Und mich würde natürlich interessieren, nachdem du gerade dein allgemeines Interesse an Casanova skizziert hast, was jetzt der Grund war, warum du dich diesmal zum zweiten Mal dieser Figur zugewandt hast. Worum geht es dir mit diesem Buch? Was war dein Ansatzpunkt?
Es waren eigentlich zwei Anlässe. Der eine Anlass war die Lektüre des Buches von Martin Schulze-Wessel, Der Fluch des Imperiums.
Das in diesem Podcast auch schon empfohlen wurde, ja.
Ja, das kam hier, glaube ich, vor und das handelt ja von den Wurzeln der Außenpolitik Russlands und handelt vom Aufbau dieses Imperiums. Und da kommt plötzlich auf Seite 12 oder so ein Name vor, den ich aus Casanova-Zusammenhängen kannte, nämlich Branitzky. Das war der berühmte Duellgegner von Casanova, als er in Warschau war. Und der taucht da in Zusammenhängen auf, im Grunde als Bündnispartner Russlands innerhalb der polnischen Aristokratie. Und da dachte ich, oh, das ist ja interessant, dass der dann, den ich aus ganz anderen Zusammenhängen kenne, jetzt plötzlich da eine große Rolle spielt. Das war ein Ansatzpunkt zu gucken, also wie war das mit der Reise von Casanova nochmal genau, als der in diese Regionen gereist ist, also nach Russland, nach Polen. Und das Zweite ist, dass schon durch die Lektüre selber dieser Memoiren mir meine eigene Auffassung des Abenteurers zunehmend fragwürdig geworden ist. Als ich früher mich mit dem beschäftigt hatte ich auch so die Vorstellung von den Abenteurern des 18. Jahrhunderts als Figuren im Grunde so eine Art Schwerelosigkeit. Also die bewegen sich zwischen den Ländern, die bewegen sich durch die Räume, die sind in gewisser Weise ungebunden, die sind so Taugenichtsfiguren in gewisser Weise. Also ich habe mit einem eher romantischen Vorverständnis von Abenteurertum, Reisen und nicht verpflichtet sein, auch diesen Casanova mir zurechtgelegt, der ja all das erfüllt. Also der reist durch Europa, der hat mal Geld, mal hat er kein Geld. Und je genauer man die Frage stellt, ja, wie macht er das denn konkret? Also wie kommt er von Ort zu Ort? Wie kann der seine eigene Lebenshaltung finanzieren? Wie kommt er mit den politischen Instanzen zurecht, die ihm in den Weg kommen? Wie sichert er seine ökonomische Existenz? Da kommt man dann plötzlich auf prosaischere Seiten von diesem Abenteurertum und stellt fest, dass die vielleicht sowas sind wie Symptomfiguren für die Krisen des Ancien Regimes in der Zeit und dass dann die Figur, die der Casanova in seinen Memoiren entwickelt, wo er auf sich selber zurückblickt von seiner Geburt, also der ist 1725 in Venedig geboren, im Frühjahr, 2. April, bis in die letzten Lebensjahre guckt er gerade nicht zurück, sondern er lässt das enden 1774. Also da ist er so knapp 50.
Und bis 1798 hat er gelebt.
Und er hat eben bis 1798 noch gelebt. Und wenn man sich dann die Zeit anguckt, in der er seine Reisen gemacht hat, in der er in Venedig aufgewachsen ist, dann stellt man schon fest, dass das Europa, durch das er sich bewegt, nicht einfach nur aus Festen besteht, wie es die auch in Venedig gab, auch nicht nur aus dem Theater, in dem er groß geworden ist, sondern dass das sehr häufig Kriegslandschaften gewesen sind, dass Bündniskonstellationen wechselten. Und da er so nah an allen diesen Sphären dran war, liegt es dann auch nahe zu schauen, also wie bewegt er sich in diesen politischen Kontexten, was nimmt er eigentlich davon wahr? Also um ein Beispiel zu geben, die Mutter, die hat die Familie schon relativ früh auch mal um temporäre Engagements willen verlassen. Eines führte die schon.
Also die Mutter war Schauspielerin.
Die Mutter war Schauspielerin, Zanetta wurde sie genannt. Und die wurde dann kurzzeitig auch mal engagiert und ist da hingegangen zum Hof in Petersburg. Und später ging sie dann an den sächsischen Hof nach Dresden. Und das war die Zeit, in der Dresden und Polen noch eng durch die Personalunion verbunden waren. Also musste sie auch in Warschau auftreten.
Vielleicht erklärst du kurz Dresden-Polen-Personalunion, was hat es damit auf sich? Also das sächsische Herrschaftsgeschlecht stellte gleichzeitig den polnischen König.
Stellte den polnischen König und das hatte natürlich Konsequenzen auch für die Kultur. Also mir ist dann durch diese Fragestellung, wie funktionierte das konkret, auch klar geworden, eine wie große Rolle die Künstlermigration im 18. Jahrhundert spielte. Das sieht man ja also etwa an Figuren wie dem Maler Bernardo Bellotto, der Venedig malt und der dann Dresden malt und der dann im Anschluss auch Warschau malt. Also das sind so Achsen, auf denen sich viele Figuren bewegten, gerade auch Theaterleute, so welche, zu denen die Mutter von Casanova gehörte. Der Vater ist ja relativ früh gestorben, da war der Sohn erst gerade mal 9 Jahre alt. Also die Mutter und die Großmutter spielten für den eine große Rolle. Und dadurch kriegte der natürlich auch sowas mit, wie die Welt, in der sich zum Beispiel die Mutter bewegte, die dann später sich ganz in Dresden niedergelassen hat. Und das sind so, ich würde sagen, Gucklöcher, auch in die Welt, weit über Venedig hinaus. Und das charakterisiert ihn eben, dass wenn man dann sich die Jahre anguckt, in denen er durch Europa gereist ist, dass das doch ein sehr, sehr weit gespanntes Spektrum ist. Ich habe nicht alle Reisen in diesem Buch aufgenommen. Ich habe mich da auf eine konzentriert, die eben in die Regionen führt, dass er da über Preußen reist und dann über die baltischen Regionen nach St. Petersburg kommt und von da dann nach Warschau aufbricht. Also das ist eine große Bewegung und das hat auch ungefähr die gesamte Reise so ungefähr 2 Jahre gedauert. Das ist ja nicht wenig und auch sind große Strecken, die da zurückgelegt werden mussten.
Also du hast jetzt schon eine ganze Reihe von Themen angetippt, die uns sicherlich in diesem Gespräch noch beschäftigen werden. Ich möchte noch mal einen Schritt zurück machen. Einmal in diese Zeit, in der Casanova gelebt hat. Du zitierst einen schweizerisch-französischen Schriftsteller, der Casanovas Memoiren als die wahre Enzyklopädie des 18. Jahrhunderts bezeichnet hat. Nun werden wahrscheinlich viele Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts mit dem 18. Jahrhundert nicht so vertraut sein. Lässt sich das mal so grob skizzieren? Also man kann sagen, das ist eine Epoche, die lässt man wahrscheinlich mit 1789 enden, der Französischen Revolution, dem großen Epochenbruch, nachdem dann oder mit dem sozusagen die Adelsherrschaft allmählich zu Ende geht, das lange 19. Jahrhundert beginnt. Wir haben eine ganze Reihe von Kriegen in Europa, wir haben das Zeitalter der Aufklärung. Wie würdest du dieses Zeitalter vielleicht mal mit so ein paar Pinselstrichen nur skizzieren, so ein paar Grundmomente, damit man eine ungefähre Vorstellung hat?
Ja, das ist gerade, wenn man es, sagen wir mal, aus unserer Sicht sieht, also aus einer mitteleuropäischen und so sich dieses Heilige Römische Reich deutscher Nation nochmal vor Augen führt, dass es damals gab, dann ist es da natürlich auch eine Vielfalt von Staaten, die eine Rolle spielen. Und das, was wir eben schon mal kurz hatten, also dieses Moment von Personalunion, dass also über weite Strecken hinweg Herrschaft gewissermaßen organisiert wird, das trifft für viele Regionen in Europa zu. Und wenn man das jetzt aufblättern würde, dann hätte man schon auf der einen Seite sowas wie diese sozialgeschichtlichen Prozesse, in denen dann zum Beispiel Modernisierungen eine Rolle spielen, die die Landwirtschaft betreffen. Oder eben auch diese ganze Registratur, das hängt ja mit der von dir angeführten Aufklärung zusammen, dass die Aufklärung eben auch ein Zeichen für schwindende Toleranz gegenüber Ungleichheit ist. Mhm. Und dass dadurch die Wahrnehmung etwa dieses Elends, dass das plötzlich so eine Sprache findet und dass viele Leute darüber schreiben und dass es sozusagen zum Skandal wird, dass es so ist, das ist natürlich Teil sozusagen der politischen Diskursmasse, die sich da im Lauf dieses Jahrhunderts ansammeln kann. Und um nochmal auf diesen Begriff der Enzyklopädie zurückzukommen, also die Wörterbücher, die Enzyklopädien, die spielen schon eine große Rolle im 18. Jahrhundert, wenn dieser Blaise Cendrars, also der schweizerisch-französische Autor, sagt, Casanovas Memoiren seien sozusagen die wahre Enzyklopädie des 19. Jahrhunderts, dann spielt er an auf die Enzyklopädie von Diderot und d'Alembert, also das große, große enzyklopädische Werk, das seinerseits aber Vorbilder schon hatte. Es gab sozusagen andere Enzyklopädien auch schon, die dann nochmal ausgeweitet wurden. Und da spielt dann die Frage eine große, wie diffundiert das eigentlich in so einer Welt? Also die ersten Auflagen etwa dieser Enzyklopädie waren teuer und groß. Und irgendwann kam es dann dazu, dass die auch sozusagen breitflächiger vermarktet wurden, also in kleineren, erschwinglicheren Ausgaben, die dann auch höhere Auflagen erreichen konnte. Und so diffundiert das gewissermaßen in die Kapillaren von Gesellschaft. Also das, was die Sozialhistoriker dann auch Volksaufklärung nennen, dass also zum Beispiel eine Infrastruktur aus Zeitschriften, der Buchmarkt entsteht und auch Zeitungen entstehen, in denen die Gegenwart sich sozusagen selber begegnet.
Also Aufklärung bleibt kein Elitenphänomen. Sie bleibt
sozusagen dann kein Elitenphänomen. Und das ist natürlich auch für die Welt, in der Casanova aufwächst, ist das charakteristisch. Zum einen gibt es sozusagen diese klassischen Medien wie das Theater, aus dem seine eigene Familie stammt. Das war ja nun, was die soziale Herkunft anging, nichts, mit dem man groß renommieren konnte. Also in die Theater wurde gegangen. Natürlich gingen die Aristokraten auch ins Theater oder gerade die. Aber das war jetzt keine spektakuläre Glamour-Herkunft. Im Gegenteil. Also die waren nicht gut bezahlt. Die waren auch nicht so groß angesehen. Also gerade gegenüber den Schauspielerinnen gab es natürlich auch immer moralischen Verdacht. Also da war die Herkunft, war für ihn nicht ein großes Kapital, mit dem er unbesehen hätte wirtschaften können. Aber Mutter und Großmutter haben dafür gesorgt, und das ist auch Teil dieser Epoche, dass er eine gute Ausbildung erhielt in Padua. Also er wurde da zu Lehrern gegeben, und im Hintergrund gab es eben eine Adelsfamilie, die diese ganze Familie Casanova gestützt hat. Und da gibt es nun mehrere Theorien. Also gab es da Verpflichtungen der aristokratischen Familie. Grimani hießen die, die die Mutter unterstützt haben, aber dadurch indirekt auch den Sohn Casanova. Gab es da gewissermaßen Verpflichtungen, die aus einer Art Mätressenwesen resultierten, plakativ formuliert. Das wird man so ganz genau nicht rauskriegen, aber vollkommen unwahrscheinlich ist es nicht. Und das hat mit Herkunftsgeschichten dann schon zu tun, die Casanova selber auch immer ins Spiel gebracht hat. Also er hat schon auch mit der Vermutung gespielt und auch mit der Suggestion, er sei zumindest väterlicherseits aristokratischer Abkunft. Ja. Aber nicht das ist es, was ihn dann aus der Welt, in der er aufgewachsen wird, irgendwie rausholt und zu einer europäischen Figur macht, sondern Bildung. Und damit ist er zum Beispiel auch zeittypisch, dass er dieses Bildungsmoment selber extrem betreibt. Also er kultiviert seine eigene Bildung. Das gilt vor allem für das Lateinische. Das gilt aber auch ein bisschen fürs Griechische. Und er versucht, auf möglichst vielen Wissensgebieten irgendwie mithalten zu können. Also die Mathematik und die Wahrscheinlichkeitsrechnung, Medizin, also Geografie. Da ist er jemand, der so im Stil schon auch der Zeit und der Enzyklopädien sozusagen das Angebot, das gemacht wird von den Wissensproduzenten, auch in sich aufnimmt und das versucht umzusetzen in das, was vielleicht moderne Soziologen kulturelles Kapital nennen würden, mit dem man dann seine Biografie beeinflussen kann.
Also um vielleicht nochmal zwei Momente dieses Europas im 18. Jahrhundert festzuhalten. Wir haben einmal, was die Ebene der Herrschaft angeht, einen Kontinent, der dominiert ist von Monarchien, von Adelsherrschaft und wo die Herrschaftsgeschlechter europaweit versippt und verschwägert sind. Und auf der anderen Seite, innergesellschaftlich, haben wir es in den meisten Territorien mit einer ständischen Gesellschaft zu tun, wo die Einzelnen sehr stark durch ihre Geburt festgelegt sind, was ihre Lebensperspektiven angeht. Und du hast jetzt Casanova als jemanden geschildert, ein Schauspielerkind, und hast auch schon mal so angerissen, seine Bildungsinhalte. Wie eignet er sich die an?
Na, er eignet sich die eigentlich schon von Kindheit an. Nun ist er auch die Quelle selber für seine eigene Bildungsgeschichte. Also er erzählt die auch sehr ausführlich. Also wie er zum Beispiel schon in jungen Jahren mit lateinischen Distichen, also Hexametern und Pentametern, Furore macht. Indem er also irgendeine Vorgabe, die jemand ihm macht, virtuos ausfüllt. Das ist dann gleich ein lasziver Vers. Also da geht es um die Frage, warum sozusagen das, also um die Geschlechtszugehörigkeit der Geschlechtsmerkmale. Ja? Und warum das männliche Weibliche und das Weibliche männlich. Und dann sagt er ja, weil immer der Herr von seinem, der immer der Diener von seinem Herrn den Namen hat. Ja, also er gibt sozusagen eine pointierte Antwort. Mhm. Und das erzählt er natürlich in seiner Geschichte, die er aber eben aufschreibt im Rückblick Jahrzehnte später. Aber da kennt er ja schon seine eigene Geschichte und erzählt nun die Geschichte seiner Jugend. Und das ist nicht zuletzt eine Bildungsgeschichte, in der er selber eigentlich oft reüssiert, wenn es um Bildungskonkurrenzen geht. Also wenn er sich durchsetzen muss. Also er probiert ja mehrere Laufbahnen sozusagen aus. Die Mutter hätte ihm gerne eine geistliche Laufbahn verschrieben. Er war auch kurzzeitig Abbate, hat auch
hat die niederen Weine erhalten.
Die niederen Weine, hat auch Probe gepredigt. Aber die zweite Predigt, die er in der Kirche San Samuele, das ist ja eine Herkunftssprengel gewesen, gehalten hat, die ist sozusagen missglückt. Also er hat diese Laufbahn auch bewusst ausgeschlagen, kann man sagen. Er war zeitweilig auch so eine Art Mitarbeiter eines Advokaten, hat auch das ausgeschlagen, hat auch gelegentlich sozusagen sich eine Uniform angezogen, aber auch nicht ernsthaft mit dem Interesse, nun eine militärische Karriere einzuschlagen, sondern es lief bei ihm schon drauf raus, erstens praktisches Wissen zu haben, also zum Beispiel zu wissen, wie man spielt, wie man sich an einem Spieltisch klug verhält. Und auf der anderen Seite Wissen zu erwerben, was in Lebenssituationen hilfreich sein kann. Also er hat zum Beispiel eine grundlegend günstige Situation sich geschaffen für die Finanzierung, als er einen venezianischen Senator, den Schlaganfall ereilt hatte und der einen Arzt gerufen hatte, den hat er durch eine intuitiv richtige Therapie davor bewahrt, von der riskanten Therapie des Arztes in Mitleidenschaft gezogen zu werden. Und er hat im Grunde da abgewehrt, dass der Arzt falsch eingreift und hat selber eine eher konservative, also man wartet ab und so, Behandlung vorgeschlagen. Die war dann, sagen wir mal, zufällig, aber jedenfalls war sie erfolgreich. Und das hat ihm den Ruf verschafft, medizinisches Wissen zu haben. Und das war dann nicht nur medizinisches Wissen, sondern der Senator, der gehörte auch Leuten an, die viel hielten von okkultem Wissen. Und das hatte er sich auch mit angeeignet. Er las also Bücher über okkulte Wissenschaften und konnte dann glaubhaft machen, dass er selber das auch mit gewissermaßen magischen Kräften zu Wege gebracht hatte. Und da musste er den nicht groß überreden, sondern der kam ihm sehr entgegen mit dieser Deutung. Nun würde man heute sagen, gut, das hatte was von Charlatanerie. Nur würde jetzt, wenn man es ganz formal sieht, sind das alles Wissensformen, also Wissenskulturen, die man sich aneignen kann. Auch dann, wenn, sagen wir mal, die heutige Wissenschaft sagen würde, das war natürlich keine reale Medizin. Auf der anderen Seite waren die ganzen Grenzen zwischen Alchemie und Chemie zum Beispiel auch noch nicht so streng gezogen. Also es gab eine Menge Wissenskulturen, die man sich aneignen konnte, und das hat er betrieben und hat das sozusagen lebenspraktisch gewendet, erfolgreich.
Das klingt so, als sei bei ihm eigentlich vieles auf einen Lebensweg als Abenteurer hinausgelaufen. Du hast das ja vorhin schon angesprochen. Was muss ein Abenteurer mitbringen? Was macht den Abenteurer aus? Und warum scheint er gerade für das 18. Jahrhundert so eine typische Sozialfigur zu sein? Also ich glaube, im 19. werden die Abenteurer schon wesentlich seltener.
Ja, ich könnte mir vorstellen, dass es was zu tun hat mit dem Durchlässigwerden, dem langsamen Durchlässigwerden dieser Ständegesellschaften, in denen gewissermaßen Erosionsprozesse stattfinden und sich so Mini-Löcher eröffnen, die Fugen nicht mehr ganz so dicht sind. Also es gab zum Beispiel ja sowas wie eine Titelinflation, an die konnte man sich irgendwie anhängen. Ja, also Casanova hat sich ja auch einen Titel zugelegt. Den hat er auf der einen Seite aus dem Alphabet zusammengewürfelt, auf der anderen Seite hat er ihn angebunden an einen Chevalierorden, den ihm der Papst mal verliehen hatte in einer günstigen Situation, und war in gewisser Weise halbgedeckt sozusagen. Ja. Also das wäre aber nur eine negative Erklärung, also dass da irgendwelche Fugen sich öffnen. Das andere kann man vielleicht am besten sehen, wenn man sich fragt, vor welchen Aufgaben steht der, als er aus den Bleikammern entkommt? Das ist ja
kurz zur Erläuterung. Er wurde also aus Venedig zweimal verbannt. Du spielst jetzt auf die erste Verbannung an. Was hat das mit der auf sich?
Ja, da war ungefähr 30. Da wurde er von den Staatsinquisitoren verhaftet. Da wurde er denunziert, kann man sagen. Aber es war eben ein ausgebreitetes Spitzelwesen in Venedig. Und ein Spitzel war gewissermaßen für ihn zuständig und hatte erstens seinen Lebenswandel beobachtet, aber auch seine Lektüren. Und so ganz genau kann man die Anklage gar nicht rekonstruieren, weil er gar nicht eine formelle Anklageschrift erhalten hatte, sondern er wurde vom Messer Grande, so hieß sozusagen der Polizei, Kommissar wurde er verhaftet und in die Bleikammern, Piombi hießen die, das war eigentlich ein Gefängnis, das als ausbruchssicher galt, oben im Dogenpalast. Und da wusste er zum Beispiel auch nicht, wie lange er da bleiben würde. Die Geschichte der Flucht aus diesen Bleikammern ist einer der Höhepunkte dieser Memoiren. Und es gibt auch eine ausgekoppelte Erzählung davon, die er schon publiziert hat, bevor er die Memoiren schrieb, die ja zu Lebzeiten unveröffentlicht geblieben sind. Und also da ist natürlich erstens interessant, wie er diese Ausbruchsgeschichte schildert. Wenn man die sich nämlich anguckt, wie er das im Einzelnen macht, das ist gar nicht so kurz, die Geschichte. Also die zieht sich ganz schön hin. Und sie zieht sich auch deshalb hin, weil da so retardierende Elemente vorkommen. Also er ist schon fast fertig mit dem Durchbohren der Wand und dann wird er in eine andere Zelle verlegt. Und dann muss das nochmal irgendwie alles von vorne gehen. Also muss er sehen, dass er erstens mit den Mitgefangenen kommuniziert, vor allen Dingen aber auch irgendwie sowas aufbaut wie ein kluges taktisches Verhältnis zum Gefängniswärter. Und da spielen dann plötzlich Bildungsdifferenzen eine große Rolle. Also die Gefangenen untereinander kommunizieren mit Hilfe von Büchern, in deren Taschen gewissermaßen sie so kleine Briefe zirkulieren lassen. Das geht an diesem Wärter vorbei. Und wenn man sich dann anguckt, wie am Ende der Ausbruch gelingt, will das jetzt nicht übertreiben, weil das wird eine ganz lange Erzählung. Aber dann stellt man fest, jedenfalls in der Erzählung, ob es real so war, weiß ich auch nicht, spielt dann plötzlich eine Bibel, also einen Foliantenformat einer Bibel, in der sich viel unterbringen lässt, zum Beispiel das Ausbruchswerkzeug, spielt eine große Rolle für die Flucht. Und auch die Tatsache, dass da jemand ausbricht, der mit Schrift, mit Büchern, mit Briefen, die zirkulieren, arbeitet, um seinen eigenen Ausbruch vorzubereiten und also nicht einfach nur ein Stemmeisen benutzt, sondern eben die ganze Schriftwelt, die Bücher und diese Briefe einbindet in das Ausbruchsprojekt. Später ist das auch oft in den bildlichen Darstellungen natürlich der Kletterer, der da oben auftaucht auf diesem ganz hohen Dach und halsbrecherisch aus diesem Gefängnis. Das stimmt auch, wenn es so gewesen ist, aber diese andere Seite hängt mehr mit dem zusammen, was wir eben diskutiert haben. Wenn man sich nun fragt, der kommt dann da raus, muss natürlich das Herrschaftsgebiet Venedigs verlassen. Und da gehört ja nicht nur die Stadt im engeren Sinn dazu, sondern auch die Terra Firma, also das Festland, also zum Beispiel Treviso. Dann muss er also den venezianischen Herrschaftsbereich verlassen. Er ist dann eigentlich ein Flüchtling. Also er ist ein Ausbrecher und er kann sich da nicht niederlassen, sondern er muss woanders hingehen. Und da er vorher schon mal in Frankreich gewesen war und die Ausbruchsgeschichte auch zusammenfällt. Jetzt, wenn man die große politische Geschichte wieder anguckt mit dem Beginn des Siebenjährigen Krieges. Also er kommt frei.
Kurz sagen, worum ging es im Siebenjährigen Krieg?
Wollen wir jetzt nicht zu ausführlich machen, aber sozusagen der fängt 1756 an mit dem Einmarsch der Preußen in Sachsen. Und das ist ein Gegensatz, der im 18. Jahrhundert natürlich eine große Rolle spielt. Also der preußisch-sächsische Gegensatz und endet dann erst 1763, weil er sich zu einem europäischen Krieg ausweitet, in dem auch Frankreich und England reingezogen werden und in der zum Beispiel die ganze Frage der Kolonien dieser beiden Großmächte eine große Rolle in diesem Krieg zu spielen beginnt. Aber in der Welt, in der Casanova sich bewegt, ist das eine der Hintergrundvoraussetzungen, als er dann 1756 nach Paris kommt. Und das ist nicht zum ersten Mal, dass er da gewesen ist. Also er war schon Anfang der 1750er Jahre dort gewesen. Und kommt nun nochmal dahin, er kennt die Stadt schon, das ist das Paris Ludwigs des 15., also in dem Madame Pompadour auch an der Seite von Ludwig dem 15. ist. Und da kommt er dann hin und da fängt er selber an, über sich als Abenteurer nachzudenken, wenn er darüber schreibt, Jahrzehnte später, im Rückblick auf seine damalige Existenz. Und da fällt ihm der Vergleich des Chamäleons ein. Also er sagt, ein Abenteurer muss eigentlich auch ein Chamäleon sein. Das hatte er früh schon gefunden, dieses Bild, als er so in seiner Jugend mal in Rom war und auch da versucht hat, sich in die Gesellschaft einzufügen. Da fragte er sich, ja, wie muss man das denn machen als Abenteurer? Und da kommt er auf das Bild des Chamäleons und das ist eigentlich ein Genie der Anpassung. Also wenn man das als Bild ausfantasiert, also er muss die Verhaltensstrategien kennen, die jeweils an dem Ort herrschen. Er muss zum Beispiel sprachlich fähig sein, sich anzupassen. Und all das macht er schon in seiner Ausbildung. Und schon als er das erste Mal in Paris gewesen ist, bemüht er sich eben, dieses Chamäleon zu werden, das sich anpasst an die Gesellschaft, in die er Eingang finden will. Und diese Technik, die hat er gewissermaßen sehr stark kultiviert. Also er hat die Verhaltensrepertoires studiert. Du hast eben gesagt, dass natürlich dieses ganze Europa durchzogen ist sozusagen von dynastischen Beziehungen. Mein Eindruck ist, wenn man diese Memoiren liest und wenn man dann am Ende das Personenverzeichnis sich anguckt und wenn man diesen Personen dann nachspürt in der Erzählung, die er von seinem Leben gibt, dann ist er auch so eine Art Adelskatalog. Also er kennt diese ganzen Dynastien, er lernt die vielleicht sogar auswendig, um die Beziehung zwischen denen zu verstehen und auch damit argumentieren zu können. Also zum Beispiel in Kreisen, wo er war, da ist jetzt die Herzogin von Anhalt Zerbst oder es kommt da jemand aus irgendeinem Territorium, das er kennt, dann bringt er das in der Konversation ins Spiel und ist dadurch sozusagen Teil der Welt, in die er sich integrieren will.
Aber wie kommt er ganz praktisch als jemand, der ja, naja, man kann nicht, unterbürgerlich wäre jetzt zu stark gesagt, aber jemand, der nicht aus den herrschenden Schichten kommt, wie genau verschafft er sich Zugang? Also du hast das Wissen genannt, die Wissensbestände, auch das Wissen um dynastische Verbindungen. Aber er kann ja jetzt bildlich gesprochen nicht einfach zu irgendeinem Schloss marschieren und sagen, so hier bin ich weiß eine ganze Menge, lasst mich mal rein. Also wie läuft das konkret ab?
Ja, er braucht immer Sozialbeziehungen. Er braucht Sozialbeziehungen, also zum Beispiel, wenn er als junger Abbate durch Süditalien zieht, dann muss er mit den Bischöfen, die dort das Sagen haben, oder überhaupt mit den Klerikern insgesamt in ein Verhältnis kommen, dass die von ihm sagen, das könnte jemand sein, der für unsere Zwecke nützlich ist. Also den könnten wir zum Beispiel hier anstellen oder wir könnten ihm die Aufgabe geben und er selber signalisiert auch, dass er da in der Lage ist, das zu erfüllen. Also er braucht immer Sozialbeziehungen. Die kriegt er zum Teil eben durch die Ausbildung, die er hat, zum Teil durch die Protektion. Also die Protektion etwa dieses adligen Bragadin, der ihn in Venedig, man kann sagen, so ein bisschen adoptiert hat, also der ihn von seiner eigenen sozialen Herkunft nimmt und eigentlich wie ein Sohn alimentiert. Über den kriegt er nicht nur finanzielle Unterstützung, sondern auch Empfehlungen. Und er ist jemand, der ein Instrument eben sehr früh, sehr virtuos beherrschen lernt, das ist der Empfehlungsbrief. Also dass Leute an andere Leute empfehlen, war im 18. Jahrhundert eine gängige Praxis. Und der Empfehlungsbrief, das ist für ihn doch ein sehr, sehr wichtiger Türöffner gewesen. Und der hinterlässt ganz große Spuren in seinen Memoiren. Also es gibt sehr, sehr viele Anekdoten von Empfehlungsbriefen in seinen Memoiren, wo Leute, die er kennt, ihn weiterempfehlen, Leute, die in anderen Städten kennen. Also die Frage, man kommt irgendwo an und kann dann ja nicht sagen, ich bin jemand, der viel weiß, ich möchte hier jetzt irgendwo reingelassen werden. Das ist schon richtig. Wenn man aber in jeder Stadt, in die man kommt, Empfehlungsbriefe dabei hat, die einem dieses oder jenes Haus öffnen, dann ist das gewissermaßen der Fuß, den man in die Tür dieser Gesellschaft setzen kann. Und in den Salons muss man natürlich selber dann dazu beitragen, dass man als jemand akzeptiert wird, der da gewissermaßen sich unauffällig oder im guten Sinn auffällig bewegen kann. Und da gehörte bei ihm zum Beispiel nicht nur das Wissen dazu, sondern auch das Erzählen.
Dieses Leben Casanovas, das du schilderst, erfordert ja große finanzielle Mittel. Also er reist zum einen quer über den Kontinent, also von Madrid bis St. Petersburg, von Venedig über Warschau, Riga, Berlin, Prag. Also ich glaube, er ist nur in Skandinavien nicht gewesen und auf dem Balkan ist er, glaube ich, auch wenig gewesen, in Konstantinopel einmal. Das kostet ja alles sehr viel Geld und auch sein Lebensstil ist zum Teil sehr aufwendig. Wie gelangt er an die Mittel? Also du schreibst an einer Stelle, sein ökonomisches Ideal war der Kredit.
Das ist auch so. Also das Hauptmittel neben den Empfehlungsbriefen war natürlich der Wechsel. Und der Wechsel konnte ja auch gezogen werden auf Anweisungen, die ihm zum Beispiel Gönnerinnen gaben. Also er hatte in Paris eine Gönnerin, die ihn so ähnlich wie dieser Bragadin in Venedig lange Jahre unterstützt hat, eine Madame d'Urfey, die und deren Freundin auch ihm häufig Wechsel ausgestellt hat. Und mit diesen Wechseln konnte er dann arbeiten. Das ist eine Geschichte. Die zweite wäre, dass er immer auch versucht hat, selber Projekte zu entwickeln und an Projekten beteiligt zu sein, die in den Orten und auch an den Höfen, bei denen er aufkreuzte, sowieso im Schwange waren. Und da ist halt das zu Recht bekannteste Beispiel seine Teilnahme und auch seine Tätigkeit für die staatliche Lotterie in Paris 1756, wo er gerade ankommt. Im Frühjahr 1757 beginnt das so richtig dann als Lotterieunternehmung. Und da gelingt es ihm reinzukommen, auch wieder durch Empfehlungen. Und die Empfehlung kann man rekonstruieren, die stammt von Abbé de Bernis. Das war ein französischer Diplomat, der zeitweilig Frankreich in Venedig vertreten hat. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass Casanova nicht vollkommen frei erfindet, wenn er diesen Abbé de Bernis, der später Kardinal wurde und sogar zeitweilig französischer Außenminister war, als seinen Gönner schildert und wenn er ihn in Venedig schildert als Teilnehmer an so einem erotischen Quartett, in dem Casanova selber der Bernis als Diplomat und zwei Nonnen in einem Kloster in Murano die Hauptrolle spielen. Das ist so eine der berühmtesten Episoden auch der Memoiren geworden, dass er natürlich vieles von dem, was er da als so ein Libertinage-Roman erzählt, wahrscheinlich den Konventionen und Erzählkonventionen der Zeit folgend erzählt, dass aber sowas wie ein historischer Kern, dass da eine Beziehung zwischen ihm und diesem Diplomaten und Politiker entstanden sein kann, dass das nicht vollkommen unwahrscheinlich ist, haben sozusagen die Casanova-Forscher auch rausgefunden. Also da gibt es eine Brücke zwischen dem Libertin und dem Liebhaber, ganz am Anfang hast du ja gesagt, dieser sprichwörtlichen Casanova-Figur und der politischen Welt. Also die sind nicht vollkommen voneinander getrennt und Aristokratie und Libertinage gehörten im 18. Jahrhundert sowieso zusammen. Und dass auch Kleriker zum Beispiel da einbezogen waren, ist nicht nur eine Aufklärungsfantasie oder eine Fantasie der bürgerlichen Kritiker der aristokratischen Gesellschaft, sondern das ist zum Teil auch belegbar. Und insofern hat er solche Brücken in diese aristokratischen Welten und da kam er dann in dieses Lotterieprojekt hinein, kannte aber auch die Akteure, die da im Hintergrund eine Rolle spielen. Das waren nicht zufällig Italiener. Also Italien war die Stammheimat der öffentlichen Lotterien in Europa. Und die Genueser Lotterie lieferte da ein Modell und das kannte er auch schon aus Venedig. Also er war auch groß geworden in einer Stadt, in der die öffentliche Lotterie eine Rolle spielte. Und mit dem, was wir eben diskutiert haben, steht das durchaus in einem nicht nur zufälligen Zusammenhang. Die öffentliche Wirksamkeit und das Obsessive, was die öffentlichen Lotterien in vielen Bevölkerungen auslösten, hatte natürlich mit der Ständegesellschaft insofern auch zu tun, weil Lotteriegewinne sozusagen plötzliche Karrieren außerhalb der Ordnung ermöglichen, in die man hineingeboren war. Also es gab diese Vorstellung, dass die Lostrommel, die Glückstrommel einen also entweder nach unten schiebt bei der Geburt oder nach oben, und das ist extrem ungerecht. Und die öffentliche Lotterie kann sozusagen auch ein mechanisches Instrument sein, um diese soziale Ungleichheit irgendwie auszugleichen. Das ist jedenfalls eine Hoffnung gewesen, die auch in, glaube ich, viele Lotterien eingegangen ist. Und da sitzt er aber dann nicht auf der Seite der Spieler, also der jetzt sozusagen in der Lotterie setzt. Das hat er als junger Mann auch getan. Er hat sogar mal einen Gewinn erzielt, sondern er ist auf der Seite der Organisatoren. Und das zeigt sozusagen die Seite im Abenteurer, die ich den Projektemacher nennen würde. Also, dass er sich anlagert an durchaus reale Projekte und nicht einfach nur so über die Welt hinwegfliegt und hier mal schmetterlingshaft sich niederlässt und dann wieder wegfliegt, sondern dass da auch das Andocken an reale Projekte und an wirkliche Finanzzirkulationen bei ihm eine Rolle spielt. Und die Zeit, in der er da Lotterieeinnehmer in Paris war, das war nicht so sehr lang, aber das war eine Zeit, in der er wirklich gut verdient hat. Dann gab es wieder Zeiten, wo das nicht der Fall war, also wo er sozusagen auf Pump und Kredit gelebt hat. Es gab auch nicht zurückgezahlte Kredite bei ihm. Also da ist das Spektrum sehr weit, in dem er sich bewegt.
Hast du eine Vermutung, warum bei dieser Projektemacherei, und da war er ja unter den Abenteurern auch nicht der Einzige, warum bei dieser Projektemacherei oft gerade Staatsfinanzen einerseits und Wirtschafts- und Infrastrukturpolitik andererseits solchen Leuten Zugänge zum Herrschaftszentrum eröffnet haben? Warum war es da offenbar in diesen Bereichen so besonders leicht? Also sei es mit der Organisation einer Lotterie, oder es gibt Projekte, Seidenfabriken zu bauen, Kanalbau und so weiter. All das sind ja Themen und Bereiche, wo diese Projektemacher plötzlich auf den Plan treten und Zugang zu Herrschern erhalten.
Also das ist bei ihm ja so, dass er das zum Beispiel im Baltikum praktiziert. Da macht er eigentlich kurzfristig Station in Mitau, also im damaligen Kurland, wie man das nannte. Und da lässt er sich gewissermaßen durch das Land schicken. So ist seine Erzählung, die ist vielleicht so eine Art Modellerzählung. Also er weiß, da wird zum Beispiel, gibt es da Bergwerke, und er extemporiert häufig dann Wissen, das er so fundiert gar nicht hat. Aber er bekommt dann tatsächlich den Auftrag, 2 Wochen da durchzureisen als so eine Art Inspekteur und auch Verbesserungsvorschläge zu machen. Und dann in seiner Erzählung, und ob die jetzt dann exakt das so abbildet, lassen wir dahingestellt, aber er entwirft da eigentlich ein Modell, so eine Art temporären Anstellung, wo er auch entlohnt wird. Also am Ende wird er dann gefragt, oder er erzählt, dass er gefragt wird, wie er denn entlohnt werden will, und sagt dann Geld. Und dann bekommt er das auch. Ja? Und lernt aber gleichzeitig gewissermaßen den Sohn des Herzogs kennen, der auch eine windige Figur ist, also der sozusagen, so wie er, von unten die Standesgrenzen durchquert. Gab es ja auch niedersinkende Aristokraten, die gewissermaßen, indem sie zum Beispiel Spielleidenschaften zu stark kultivierten, auch problematische Existenzen wurden und durchaus auch mal ins Gefängnis geraten konnten. Ja. Also da gibt es Berührungspunkte sozusagen zwischen diesen Ständen. Und das ist in seiner Geschichte, und ich glaube, er erzählt das auch deshalb, um zu erzählen, ich komme da aus Venedig als Schauspielerkind und habe das und das und das erreicht und begegne aber auch Leuten, die nicht einfach nur wie ich sozusagen aus den unteren Schichten kommen, Abenteurerexistenzen. Es gibt aristokratische Abenteurer, die von oben kommen, die werden dann immer alimentiert, wenn sie Probleme haben. Also wenn die ins Gefängnis kommen, gibt es dann schon Leute, die sie wieder auslösen. Aber es ist eigentlich eine ähnliche Bewegung. Und für diese Mischform, da hat er eine feine Witterung und vor allen Dingen auch eine Witterung als Erzähler.
Was einem auffällt, wenn man dein Buch liest an ganz verschiedenen Stellen, ist, wie horizontal mobil dieses Europa des 18. Jahrhunderts ist. Also du hast gerade schon angesprochen, es deutet sich auch eine vertikale Mobilität an, stellt sich allmählich ein. Aber mir fällt vor allen Dingen auch diese horizontale Mobilität auf. Also nicht nur Casanova ist kreuz und quer in Europa unterwegs. Es gibt Theaterleute, die unterwegs sind. Es gibt Architekten, die unterwegs sind. Es gibt Intellektuelle, die ganze Zeit unterwegs sind. Diplomaten. Was treibt diese Bewegungen an in einer Zeit, wo das Reisen ja eigentlich noch sehr beschwerlich ist? Also viele dieser Reisen, auch Casanovas Reisen, spielen sich über Land ab, unbequem zu Pferd, in Kutschen. Das Reisen in Kutschen ist ja zum einen teuer und zum anderen auch nicht gerade ein Vergnügen, wenn die Kutsche nicht gefedert ist. Seereise ist gefährlich. Also kann man sagen, gibt es so ein gemeinsames Moment, was hinter diesen Bewegungen steckt, oder ist es ganz simpel, es gibt in manchen Gegenden wenig Arbeit, wenig Geld, in anderen Gegenden mehr, also geht man halt dahin?
Also ich glaube, sowas wie einen allgemeinen Nenner wird man schwerlich finden können. Also zum Beispiel nicht Reiselust im abstrakten Sinn, sondern es gibt sozusagen klassische Reisetypen, die es ja auch im 18. Jahrhundert weitlich gibt von aristokratischer Seite, also etwa die Grand Tour. Ja, oder es gibt die bürgerliche Bildungsreise, es gibt auch Gelehrtenreisen. Also Casanova ist aber jemand, der gewissermaßen an vielen dieser Reisetypen Anteil hat, aber in keiner vollkommen aufgeht, sondern der ist mal ein bisschen das. Also er ist ja zum Beispiel in Wolfenbüttel in der Bibliothek gewesen, reist dann von Braunschweig aus, weil er da Schwierigkeiten hat, da will er mal lieber ein paar Tage nicht gesehen werden und reist dann nach Wolfenbüttel. Das ist aber kein vollkommen absichtsloser Abstecher, sondern er hat auch da einen Zweck. Also er will da was studieren, er hat Projekt, er will eine Homer-Übersetzung machen, er will da alte Schriften einsehen und er will das vorbereiten. Das beschreibt er auch alles so. Also da wäre er zum Beispiel jemand, der wie ein Gelehrter reist. Ja? Und wenn er dann aber sich überlegt, wohin er reisen will, dann sind es zum Beispiel jetzt weniger die Aussichten auf Liebesabenteuer. Das ist eher umgekehrt. Also er nimmt die Liebesabenteuer, wo sie ihm gelingen und angeboten werden, auf Reisen, deren Ziele aber bestimmt sind, eher durch diese Hoffnungen irgendwo an Projekte andocken zu können. Also wenn er nach London reist, hofft er auch dort irgendwie eine Lotterie vielleicht mit auflegen zu können, hat dann aber den Nachteil, dass er kein Englisch kann. Er reist zum preußischen Hof, will auch da eine Stelle haben. Friedrich der Große bietet ihm auch eine an, die ist ihm aber nicht gut genug. Und dann reist er weiter mit der Hoffnung, eine bessere Stelle russischen Hof haben zu können. Und diese Migrationsbewegungen, die werden ja von den Höfen auch unterstützt. Also Katharina die Große hat im Zuge der Modernisierung Russlands ja Anwerbung gewissermaßen auch betrieben von Westeuropäern, die natürlich mit Qualifikationen versehen, dann in ihr Land kommen sollten. Also es war nicht für ihn eine vollkommen abwegige Idee, jetzt diese weite Reise nach St. Petersburg aufzunehmen. Und dass die kulturelle Migration da immer Teil dieser ganzen Reisebewegung war, versteht sich ja von selber. Also wenn man zum Beispiel fragt, warum reist die Mutter von Casanova nach Petersburg? Nicht aus Reiselust, sondern wegen dieses temporären Engagements.
Du hast Katharina die Zweite angesprochen. Zu den wesentlichen Veränderungen im 18. Jahrhundert gehört ja, wenn man auf Europa guckt, eine gravierende Veränderung des Mächtesystems. Also zum einen der Aufstieg Preußens, wofür ja der Siebenjährige Krieg auch steht. Dann vor allem der Aufstieg Russlands als Großmacht mit seiner Ausdehnung nach Süden, Teile der Ukraine, die Krim. Die Teilung Polens. Polen zu Beginn des 18. Jahrhunderts noch die zweitgrößte Landmacht auf dem Kontinent nach Russland. Und am Ende des Jahrhunderts ist Polen als Staat zumindest von der Landfläche verschwunden. Casanova kannte die handelnden Personen zum Teil. Er hat mit Friedrich II. Gesprochen, er hat mit Katharina II. Gesprochen, hat sich bei beiden vergeblich um eine Anstellung bemüht. Du hast eingangs gesagt, er kannte auch handelnde Personen in Polen. Wie hat er diese Veränderung beurteilt? Also zum einen eben die Teilung Polens und zum anderen den Aufstieg Russlands, um die beiden Sachen mal herauszugreifen.
Ja, da muss man vielleicht zunächst sagen, dass Casanova als Autor nicht damit begonnen hat, seine Memoiren zu schreiben, sondern er hat zunächst als Autor versucht, jemand zu werden, der schreibt, was wir heute Zeitgeschichte nennen würden. Also er hat durch seine Reisen natürlich eine Witterung aufgenommen dieser Veränderungen, gerade in Russland und Polen. Denn die Reise, die er da machte von 1764 bis 66, die erfolgte ja ein ganz paar Jahre vor der ersten Teilung Polens im Jahr 1772. Und er hat dieses polnische Reich, das war Polen-Litauen, war auch zusammengehörig und auch deshalb so groß, da hat er immer ein Auge drauf gehabt. Und hat dann nach der ersten Teilung Polens eben eine mehrbändige Schrift über die polnischen Wirren verfasst. Und in dieser Schrift, die den Titel hat Historia delle Turbulenze della Polonia, also die Geschichte der polnischen Wirren, geht es gar nicht ausschließlich um Polen, sondern es geht um die beiden Bewegungen, die er hat beobachten können. Die Westexpansion des russischen Imperiums erfolgte auf Kosten Polens. Die Südexpansion, die er auch wahrgenommen hat und die hing sogar mit der Westexpansion zusammen, ging auf Kosten des Osmanischen Reichs. Und er hat gewissermaßen in seiner Schrift über Polen beide Bewegungen nachgezeichnet, weil er die Geschichte nicht nur der polnischen Wirren in Polen schreibt, also die Auseinandersetzung zwischen denjenigen, die sich an Russland anlehnen wollten, diejenigen, die mit der Option spielten, Allianzen mit Preußen zu bilden, die ganze Frage der Religionen, also welche Rechte sollen die nicht-katholischen Konfessionen bekommen. Also diese ganzen inneren Probleme und Konflikte hat er beschrieben und auf der anderen Seite gleichzeitig beschrieben, wie der russisch-türkische Krieg sich entwickelt, der 1768 auch begann und im Zusammenhang mit den polnischen Auseinandersetzungen stand. Weil die russischen Truppen in dieser Konfliktkonstellation mit den Polen polnische Truppen auf türkisches Gebiet verfolgten. Und das war sozusagen so ein Kriegsanlass. Aber jedenfalls entwickelte sich daraus dieser Konflikt zwischen Russland und dem Osmanischen Reich. Und das war für jemand, der aus Venedig kommt, natürlich klar, dass er das beides beobachten muss. Also Venedig guckt traditionell immer auch nach Konstantinopel und die alte Verbindung, die dann darüber in Richtung des asiatischen Raums geht, das ist gewissermaßen in Venedig gesetzt.
Und vielleicht so. kurz erläuternd eingeschoben, Venedig in der frühen Neuzeit, europäische Großmacht, die im Grunde den östlichen Mittelmeerraum weitgehend beherrscht hat, vielleicht in Konkurrenz noch mit dem Osmanischen Reich und zu Casanovas Lebzeiten aber in ihrer Bedeutung schon geschrumpft war, aber durchaus immer noch ein Faktor.
Es war keine Großmacht mehr. Es spielte sozusagen in der Auseinandersetzung dann zwischen zum Beispiel Österreich, zwischen Habsburg und Preußen keine große Rolle. Bei den Preußen war es ja so, dass in dem Siebenjährigen Krieg Friedrich der Große mit Mühe gewissermaßen seine schlesischen Eroberungen von 1740 gesichert hat. Also das war ja auch eine große Anstrengung gewesen. Aber eben, er kam da raus und hatte gewissermaßen diese Großmachtrolle stabilisiert. Und Russland war dabei, sie gewissermaßen auszubauen. Und das hat er ziemlich wach wahrgenommen, weil er so untergründig sah, es gibt irgendwelche Verbindungen vielleicht zwischen solchen Staaten wie Venedig und Polen-Litauen, die geraten zwischen die Interessen der großen Mächte, die da aufeinandertreffen. Und es ist die Frage, was aus ihnen wird. Und das sieht er schon früh, also schon als er da durchreist. Und er nimmt das sehr wach wahr, dass da 1772 die erste Teilung Polens erfolgt. Aber als er das schreibt, und das ist sozusagen der, jedenfalls für mich ist das der Schlüssel für die Lektüre seiner Memoiren, also sich die Zeit anzugucken, in der er diese Memoiren schreibt, nämlich die 90er Jahre des 18. Jahrhunderts. Also er fängt ziemlich zeitgleich mit der Französischen Revolution an, diese Memoiren zu schreiben. Und für mich, das ist mir jetzt eigentlich auch bei der Arbeit an diesem Buch erst klar geworden, dass diese ganze Libertin-Figur, also diese exzessive Sinnenlust, die er da feiert, die auch keine Grenzen kennen soll, wo er alle literarischen Mittel mobilisiert, also den ganzen Libertin-Roman des 18. Jahrhunderts irgendwie auch in seine Memoiren mit reinnimmt, dass das auch eine Feier dieser untergegangenen Welt des Ancien Regimes ist, als deren Teil er sich irgendwie selber hat wahrnehmen können. Und das ist, wenn man das jetzt anguckt nochmal, ja, es endet 1774. Das ist nicht nur das Jahr, in dem er dann nochmal nach Venedig zurückkehrt, nach 18 Jahren ungefähr des Exils, sondern es ist auch das Jahr, in dem Ludwig der 15. stirbt. Und das ist für ihn eigentlich das alte Ancien-Regime, also diese Welt Ludwig des 15. Und Ludwig der 16., der König, der dann in der Revolution verurteilt und hingerichtet wird. Das ist für ihn eine Figur, die ihn hochgradig irritiert. Also das ist der Monarch, der gewissermaßen das auch verspielt. Da hat er kein Verständnis für die großen Kräfte, die dafür sorgen, dass die Französische Revolution diesen Bruch bedeutet, sondern da hat er irgendwie die Hoffnung, es könnte vielleicht doch auch temporär sein. Und er schreibt auch seine Memoiren eigentlich fast in dem Bewusstsein, diese Welt, die ich beschreibe, vielleicht ist die doch nicht ganz untergegangen. Also ich lasse sie gewissermaßen nochmal wieder auferstehen. Und er war natürlich ein Konterrevolutionär, als er da am Ende seines Lebens auf Schloss Dux lebte, wo er Bibliothekar geworden war und diese Memoiren schrieb und immer Nachrichten bekam von der Französischen Revolution, aber auch Nachrichten bekam, was in Polen passiert. Da sitzt er gewissermaßen in diesem Böhmen und ist eben gar nicht so abgelegen, sondern kriegt eben sehr viel mit. Und vieles von dem, was er mitkriegt, geht sozusagen in diese Memoiren ein. Weit über dieses Datum 1774 hinaus, wo sie sozusagen enden.
Lass mich bei der Französischen Revolution einmal kurz einhaken. Casanova ist ja ein scharfer Kritiker der Französischen Revolution. Speist sich das nur aus diesen nostalgischen Empfindungen, die du gerade beschrieben hast, und die vielleicht seine Memoiren in gewisser Weise grundieren, oder findet er dafür grundsätzlichere Begründungen?
Ich glaube, seine Hauptbegründung ist, dass er mit der Welt Ludwig des 15. einen Ancien-Regime vor Augen zu haben glaubt, das funktionieren könnte. Ja, also das als modernisiertes Ancien-Regime mit funktionierenden Manufakturen und allem, was dazugehört. Er selber ist ja jemand, der ständig Manufakturen gründen will, funktionieren könnte. Und das, was ihn dann aber vor allem zum Revolutionsgegner macht, und er ist da auch sehr drauf fixiert, ist die Phase der Terreur. Also das war ja insgesamt so, dass die Schreckensherrschaft in Paris also eine ungeheure publizistische Wirkung entfaltet hat. Also das war wirklich der Stoff, aus dem die Tagesnachrichten dann gemacht waren. Und er beobachtet gerade diese Phase der Revolution natürlich mit großer Neugier und auch großem Abscheu. Also er schreibt unendlich viele Texte gegen Robespierre. Er ist vor allem aber auch misstrauisch insgesamt gegen das französische Volk. Also er ist jemand, der von einem ganz großen Misstrauen, vielleicht gerade weil er von unten kommt, gegen das Volk durchdrungen ist. Also es gibt sehr, sehr viele Äußerungen, in den Memoiren übrigens auch, in denen er das so überblendet. Also wenn er von älteren Dingen erzählt, wie zum Beispiel dem Attentat auf Ludwig dem 15. Anfang 1757, dann überblendet er das mit der Hinrichtung Ludwigs des 16., ja, wo dann sozusagen die Gewalt und das Monströse, was in den revolutionären Ereignissen steckt, sich schon frühzeitig ankündigt und so. Also da ist er eigentlich im Einklang mit vielen der Aristokraten, von denen er zum Beispiel da am Ende in Böhmen umgeben ist.
Du hast ihn gerade als Zeithistoriker beschrieben. Was macht den Zeithistoriker Casanova aus?
Na, die erste publizistische größere Arbeit, die er in dieser Richtung geschrieben hat, war die Widerlegung, so nannte er das, einer Geschichte Venedigs, die ein französischer Historiker fast 100 Jahre vorher geschrieben hatte. Die war aber nicht aus der Welt, sondern die wurde immer wieder aufgelegt und hatte das Bild Venedigs eigentlich als einer absteigenden Macht und auch mit einer Kritik an der inneren Verfasstheit Venedigs hatte das in Europa irgendwie populär gemacht, also so ein Motiv. Und dagegen hat er in der Hoffnung angeschrieben, dass er die Staatsinquisitoren in Venedig damit günstig stimmen kann, sodass das Exil aufgehoben wird. Das wurde dann auch, aber nicht ausschließlich wegen dieser Schrift, aber immerhin, das war ein starkes Motiv. Und in der Schrift stellt er sich zum Beispiel als jemand dar, der viel gereist ist, der also viel sagen kann über die Höfe in Europa, der den und den und den kennt und hat sich eigentlich da empfohlen, irgendwie als jemand, der vielleicht im Staatsdienst eine Rolle spielen könnte. Also das war zum Beispiel sein Motiv und das wäre so eine Zeitgeschichte, die er da reinschreibt. Also er revidiert nicht nur die alte Geschichte Venedigs, sondern er schreibt da ganz viel von seinen Reisen rein. Und das zweite große Projekt ist eben dann diese Geschichte der polnischen Wirren. Das ist wirklich ein großer, ausgearbeiteter, mehrbändiger Versuch, in einer in ganz Europa geführten Debatte zu einer Stimme zu werden. Und das war eine Debatte, in der eben gerade die französische Aufklärung sehr beteiligt war. Also Voltaire war Teil dieser Debatte. Rousseau hatte auch geschrieben über die polnische Verfassung und das wusste Casanova. Also er wusste, dass das ein europäisches Thema ist, was durch die Teilung Polens eröffnet wurde. Und das hat er wirklich sehr, sehr obsessiv betrieben. Er hat dabei übrigens auch Quellen ausgeschlachtet, bis hin zum Plagiat. Und dadurch ist das auch so ein dicker Band geworden oder mehr Bände geworden. Es sind nicht alle publiziert worden. Aus dem Nachlass ist dann später, noch 200 Jahre später, was publiziert worden. Aber jedenfalls, da wird er Zeithistoriker. Denn das ist gerade passiert. Also er schreibt das, während die Ereignisse noch passieren. Also der Krieg zwischen Russland und dem Osmanischen Reich ist noch gar nicht zu Ende, während er schreibt. Und da schreibt er schon darüber. Also das ist so richtig noch heiße Zeitgeschichte, wo er aber sehr auf dem Markt sein will. Das Buch ist auch wahrgenommen worden. Also es ist nicht ganz untergegangen. Es ist in Frankreich rezensiert worden. Und da hatte er die Hoffnung, ich werde eigentlich ein solcher Schriftsteller. Und dann kommen später seine autobiografischen Schriften. Da schreibt er über sein Duell in Polen, dann schreibt er aber auch die Flucht aus den Bleikammern und dann eben später die Memoiren, die aber dann zu Lebzeiten gar nicht mehr veröffentlicht werden.
Ist das Hauptmotiv dafür, Autor zu werden, die Aussicht, dadurch möglicherweise eine Anstellung als Sekretär zu finden, also die Abkehr vom Leben als Projektemacher und Libertin, denn eine Existenz als freier Schriftsteller war ja damals noch weniger lukrativ als heute. Also ich glaube, Voltaire war einer der wenigen Leute, die von dem leben konnten, was sie schrieben. Also ging es primär darum, die eigenen Schriften als Mittel zum Zweck?
Also Autorschaft ist schon auch in sich ein sozusagen autonomes Ziel bei ihm. Denn das ist ja auch die Hintergrundswelt, da blüht also natürlich der Buchhandel auf. Übrigens, Venedig ist auch eine Buchhandelsstadt gewesen und auch eine Stadt von Zeitschriften, Zeitungen. Also das schon, aber natürlich in Polen zum Beispiel hat er tatsächlich gehofft, Sekretär des Königs zu werden. Der König von Polen selber hatte sehr enge Beziehungen zur westeuropäischen Aufklärung. Und natürlich war die Verkehrssprache, sowohl wenn er mit Friedrich dem Großen, wie mit Katharina, wie mit dem polnischen König sprach, Französisch. Also das war eine Grundvoraussetzung seiner Abenteurerexistenz, so wie er sie führte, dass er an den Höfen und in den Salons in der Sprache, im Französischen, konversieren konnte und auch Eindruck machen konnte. Und die Autorschaft ist wahrscheinlich so eine Mischgeschichte. Also er will schon auch ein Autor eigenen Rechts sein. Er publiziert auch Zeitschriften, also davon irgendwie einen materiellen Gewinn zu haben, war schon Teil auch der Ambition, aber natürlich auch diese andere Seite, sich dadurch vielleicht ein Amt zu erschreiben. Und dann kommt ein Element hinzu, was natürlich mit dem Alter dann immer dringlicher wird, das ist eben das Älterwerden selbst. Also das heißt, als er dann am Ende, als er das zweite Mal aus Venedig fliehen muss, weil er da einen Skandal provoziert hatte, eben durch die These, er sei eigentlich aristokratischer Herkunft und hatte da auch noch dann einige lebende aristokratische Familien beleidigt. Als er da 1783, 84 nochmal sozusagen auf die Walz gehen muss, da geht er eben auf die 60 zu. Und das ist in der Zeit das Alter, ein hohes Alter schon, was ihn da erreicht. Und da braucht er dringend ein Amt. Und dieses Amt findet er dann als Bibliothekar auf Schloss Dux. Und da gibt er natürlich seine Autorambitionen gerade nicht auf.
Da kurz eine Nachfrage zum Titel deines Buches. Der lautet ja Die Feuerschrift. Was genau hat es damit auf sich? Denn da steckt ja einiges drin, was das Selbstverständnis Casanovas als Autor angeht.
Das habe ich entnommen, dem Briefwechsel zwischen ihm und dem wichtigsten Gesprächspartner und vielleicht sogar Freund, den er da im Alter hatte, das war der Prince de Ligne. Das war einer dieser in ganz Europa bekannten Aristokraten, die einerseits eine militärische, dann aber auch eine diplomatische Karriere gemacht hatten. Der stammte aus den österreichischen Niederlanden, wie man damals sagte. Und
österreichische Niederlande ist das heutige
das
Belgien.
Das ist sozusagen das heutige Belgien, ja. Und musste da seine Güter verlassen während der Revolutionskriege. Und dieser Prince de Ligne, der ist nach Wien gegangen. Also das war dann seine Stammheimat gewissermaßen. Er ist ins Zentrum Habsburgs gegangen, aber seine Familie wohnte in Teplitz. Und Teplitz gehörte zu den böhmischen Bädern. Und die böhmischen Bäder waren in gewisser Weise Revolutionsgewinnler. Also die Bäder im Westen waren durch die Revolutionskriege für die europäische Aristokratie zum Teil unzugänglich geworden. Und die böhmischen Bäder wurden Anziehungspunkte auch übrigens für die Emigranten aus Frankreich, also für die konterrevolutionäre Aristokratie, und die sich da versammelte. Und gleichzeitig hatten sie eine Tradition als Bäder sowieso, als internationales Parkett gewissermaßen. Und das ist einer der Gründe, warum er da nicht nur in einem abgelegenen Provinz war, sondern es waren knapp 10 Kilometer zwischen Teplitz und Dux. Und er war da häufig und lernte diesen Prince de Ligne kennen. Die schrieben sich dann auch, wenn der in Wien war, aber die schrieben sich auch, wenn zwischen Dux und Teplitz, also Verabredungen zu treffen waren. Und diese Metapher der Feuerschrift stammt aus dem Briefwechsel zwischen dem Prince de Ligne und Casanova, während sie darüber resonieren, was aus Polen wird. Und das ist dann die Zeit, wo sozusagen Polen vollkommen von der Landkarte verschwindet, 1795. Dem ging ein polnischer Aufstand voraus, 1794, der dann mit dem Einmarsch der russischen Truppen in Warschau endete. Und natürlich kannte der Prince de Ligne den General, der da in Warschau einmarschierte. Mit dem hatte er selber schon auf dem Balkan und anderswo zu tun gehabt. Suvorov hieß der. Und in dem Zusammenhang taucht diese Metapher der Feuerschrift auf. Da sagt er nämlich, ja, der Suvorov, der hat jetzt mit blutigen Buchstaben hat er die Geschichte Polens weitergeschrieben. Und Sie müssen jetzt mit Ihrer Feuerschrift, Monsieur Casanova, müssen Sie noch einen vierten Band gewissermaßen zu Ihren Bänden über die polnischen Wirren hinzuschreiben. Und das ist gewissermaßen eine Reaktion jetzt auf dieses Motiv. Da endet eine der Geschichten, die Casanova als Zeithistoriker geschrieben hat, nämlich die Geschichte Polens in seiner Zeit. Und das endet eben in dieser Metapher der Feuerschrift.
Jetzt haben wir schon mehrmals Casanovas Existenz als Bibliothekar des Grafen Waldstein auf Schloss Dux in Nordböhmen gestreift. Da hat Casanova die letzten 13 Jahre seines Lebens verbracht und diese Phase ist von der Nachwelt in der Casanova-Rezeption häufig als freudloses Ende eines Abenteurers und Erotomanen beschrieben worden. Es gibt einen Text von Stefan Zweig, Federico Fellini hat es als Film verarbeitet. Inwiefern beurteilst du diese Zeit jetzt anders? Denn das war ja, wenn ich dich richtig verstanden habe, auch ein Impetus, dieses Buch zu schreiben.
Naja, also in dem, was du da jetzt zitierst, also diese Vorstellung des alten Casanova auf Schloss Dux, der als Bibliothekar sich nochmal über den Abenteurer beugt, der er gewesen ist und gewissermaßen gar nicht mehr richtig lebt, sondern das Leben nur noch Revue passieren lassen kann. Da gibt es eben eine Voraussetzung, die mir zweifelhaft geworden ist. Das ist einerseits diese Formel, er ist im Abseits gelandet, und das zweite im einsamen Abseits. Also gegen das Abseits spricht zum Beispiel die Nähe zwischen Dux und Teplitz. Also die Nähe zu diesem aristokratischen Hotspot, in dem ganz viele Aristokraten verkehren, die auf das Scheitern der Revolution hoffen. Und Konterrevolutionäre sind eben nicht rückwärtsgewandt, sondern Konterrevolutionäre wie Casanova und auch dieser Prince de Ligne haben ein Projekt. Das ist die Restauration. Und daran arbeiten sie untergründig. Daran arbeiten sie auch in ihren Memoiren. Und die Form der Memoiren ist eigentlich auch ein aristokratisches Genre, mit dem spielt Casanova auch, wenn er sich am Anfang so einen Stammbaum gibt, den er da reinschreibt. Und gleichzeitig gilt eben erstens, dass es kein richtiges Abseits war, weil Böhmen ist nicht so abgelegen, wie man sich das manchmal hier in Deutschland vielleicht vorstellen mag, sondern es ist eine von Adelshäusern und Schlössern durchsetzte Gegend, dieses Nordböhmen, in dem Casanova da lebt. Es ist auch nicht weit nach Dresden. Es ist auch nicht wirklich weit nach Prag. Und er ist auch viel gereist in der Zeit, in der er Bibliothekar war. Also einer hat mal ausgerechnet, der ist über 4 Jahre von diesen 13 Jahren unterwegs gewesen. Also das ist nicht eingekerkert, nicht eingeschlossen, nicht vollkommen im Abseits gelandet. Und das zweite Element ist, das spielt für mich eine große Rolle, sind die Zeitungen. Also Casanova war von Jugend an Zeitungsleser. Er war Zeitungsleser auch schon, als er in den Bleikammern eingekerkert wurde. Das weiß man deshalb, weil er da an den Kerkermeister sozusagen die Bitte gerichtet hat, man möge ihm eine Zeitung zugestehen. Das wurde natürlich nicht getan, aber er war Zeitungsleser und war das gerade auch in den 90er Jahren. Und er hatte ganz, ganz viele Korrespondenzpartner, die ihm auch berichteten, was in den Zeitungen stand, weil die ihrerseits Zeitungsleser waren. Manche haben ihm Extrakte der Zeitungen zukommen lassen. Und so hatte er von dem, was Europa damals vibrieren ließ, hatte er eine ziemlich genaue Vorstellung. Das hieß sowohl für die Etappen der Französischen Revolution bis in die Ereignisgeschichte hinein. Und das andere ist die Etappen, die auf den Untergang Venedigs zugehen. Also der Marsch von Bonaparte, von Napoleon als Oberbefehlshaber der Heere in Italien durch Norditalien auf Venedig zu. Das kriegte der gewissermaßen brühwarm, nicht Tag für Tag, aber doch Woche für Woche von seinen Korrespondenzpartnern, die zum Teil auch in Venedig saßen, zugeschrieben. Und das hielt ihn gewissermaßen auf der Höhe der Zeit. Also da war er nicht im Abseits. Und die Zeitungen, die waren eben damals schon Instrumente der Aufhebung des Eingeschlossenseins an dem Ort, an dem man ist. Also die bringen einem eben Orte nahe, die entfernt sind. Die bringen einem die Schlachtereignisse, na, das war schon im 17. Jahrhundert so, aber im 18. noch mal verstärkt. Und davon hat er sehr, sehr stark profitiert. Also dieser Casanova, der Bibliothekar auf Schloss Dux, der seine Memoiren schreibt, ist einerseits auf die Vergangenheit bezogen, weil er die noch mal auferstehen lässt. Und auf der anderen Seite vibriert er sozusagen vor Gegenwartserfahrung. Und beides gehört zusammen. Und er schreibt seine Memoiren als dieses Gegenwartswesen. Das ist gewissermaßen die Kernthese von dem Buch.
Was nicht nur bei dem Casanova, der da auf Schloss Dux sitzt, auffällt, sondern an ganz vielen Stellen in deinem Buch ist, wie gut informiert die Leute sind, also zumindest die Eliten. Man hat den Eindruck, selbst in Spanien kriegt man aufs Genaueste mit, was in Polen passiert. Auch in anderen europäischen Ländern interessiert man sich sehr gründlich dafür, was in anderen Teilen dieses Kontinents los ist. Und das zu einer Zeit, wo die Nachrichtenbeschaffung, du hast gerade erläutert, wie sie funktioniert, wo diese Nachrichtenbeschaffung doch wesentlich schwieriger ist als heute im Zeitalter der elektronischen Medien. Man hat also den Eindruck, es gibt damals genau die europäische Öffentlichkeit, die heutzutage in Zeiten der Europäischen Union eher desiderat ist. Warum gab es die damals? Warum hat das funktioniert? Hängt es nur damit zusammen, dass die Herrscherhäuser so zusammenhingen und diese dynastischen Beziehungen wie ein Netz über dem ganzen Kontinent lag? Oder gibt es dafür auch noch andere Gründe?
Na, man wird sozusagen das Ausmaß jetzt an Öffentlichkeit nicht übertreiben dürfen, also inwieweit das sozusagen alle Schichten umfasst und so. Auf der anderen Seite sind die Zeitungen tatsächlich ein ganz gutes Beispiel für die Erweiterung der jeweiligen Grenzen, also auch der territorialen Grenzen, in denen die Leute lebten, durch Lektüre. Die Zeitungen sind eigentlich immer ein bisschen stiefmütterlich behandelt worden, von zum Beispiel der Literaturgeschichte, ja, weil das sind ja kurzlebige Produkte, von denen auch nicht alle überleben, die aber zum wichtigsten nicht religiösen Lesestoff des 18. Jahrhunderts aufstiegen, ja, und dazu gehört der Umstand, dass eben auf jedes gedruckte Zeitungsexemplar in der Regel mehr als ein Leser kam. Man muss sich auch vor Augen halten, es gibt zum Beispiel ja in den Bildtraditionen oft das Vorlesen von Zeitungen. Also da ist jemand, der liest so ein Blatt vor einer mehr oder weniger großen Menge. Das heißt, es konnten auch illiterate Leute mit Zeitungsstoffen in Berührung kommen, wenn Zeitungen vorgelesen wurden. Ja. Also das heißt, die Zeitungen darf man, glaube ich, wirklich nicht unterschätzen. Das ist jetzt nicht eine ausgebaute Öffentlichkeit, aber vieles von dem, was zum Beispiel in den Briefen passiert und in den Zeitungen, das ergibt so ein wechselseitiges Verhältnis von Resonanzverstärkung. Also das kann man bei Casanova wirklich sehen. Also wie die Leute, die ihm schreiben, als Zeitungsleser schreiben und die Briefe verwandeln sich in sowas wie Echokammern für das Pressewesen. Dass das dann immer mit Zensur noch verbunden war, dass Interessen eingingen, wer wo welche Zeitung publizierte, das ist klar. Das haben die aber auch schon reflektiert. Also dass der Moniteur in Paris sozusagen das Zentralorgan der revolutionären Instanzen selber war, das wusste Casanova. Und trotzdem lasen er und seine Freunde, selbst wenn sie nicht mit der Revolution sympathisierten, diese Zeitung und wollten mitbekommen, was genau in Paris passiert. Und da ist also eine ganz große Bewegung drin in diesem Aufschwung, den die Zeitungen in der Zeit nehmen. Und den nehmen sie ja nicht gerade und nicht zuletzt durch die Französische Revolution. Also so wie der Siebenjährige Krieg auch dafür gesorgt hat, dass Europa mit sich selber bekannter wurde, weil die Leute zum Beispiel lernten durch die Zeitungen die Geografie Europas. Also es gab Handreichungen für Zeitungsleser. Wo ist denn das, wo diese Schlacht da stattgefunden hat? Also das heißt, Europa wird mit sich selber auch bekannter, indem Zeitungen zirkulieren und die jeweilige Gegenwart entgrenzen. Und da ist Casanova ein gutes Beispiel dafür. Und eine dieser Figuren, die jetzt bei ihm eine Rolle spielen, also die Hauptfigur in seinen Memoiren, ist tatsächlich dieser Libertin, der also Liebesabenteurer erlebt und so weiter. Aber wenn man sich die alle genauer anguckt, dann sind die immer eingebettet in so eine sehr konkrete historische Realität, in konkrete Stadt, sagen wir mal Köln oder Amsterdam und in ein Sozialmilieu und in höfische, bürgerliche, dynastische und sonstige Zusammenhänge, sodass auch diese Libertin-Figur durchströmt ist von diesen zeitgenössischen politischen und ökonomischen Zirkulationsphänomenen. Und das finde ich daran wirklich interessant, weil dadurch auch diese Figur des Libertin nochmal neu angeschaut werden kann. Also der ist die Hauptfigur, die Casanova da selber entwickelt. Aber sie ist eben anders als Don Juan, ja, wo man wirklich sagen kann, also in der Registerarie von Leporello sind es dann 1003. Das ist ja eine sehr, sehr hohe Zahl, aber das ist eben auch nur eine Zahl. Und bei Casanova nützt es eigentlich das Zählen wenig, sondern da muss man sich immer genau angucken, was findet da gerade wo statt und mit welchen Fäden ist das eingebunden in die Geschichte seiner Zeit. Und das gilt sozusagen vom weiten Spektrum von niederer Prostitution bis zu Liebschaften im aristokratischen und höfischen Milieu. Und wenn man die Libertin-Figur so nimmt, dann ist sie beides zugleich. Also dann ist sie so eine fast romanhafte Figur, wie Casanova sie durch seine Erzählstrategien entwickelt. Es ist aber auch irgendwie eine historische Figur. Und die Beleuchtung, in der sie auftritt, kommt aus dem Impuls, den der Bibliothekar auf Schloss Dux hat, diese Figur sich selber, aber damit auch die Gesellschaft, in der sie lebt und gedeiht, möglichst spektakulär ins Bild zu setzen.
Um am Ende den Bogen zum Anfang des Gesprächs zurückzuschlagen, wie kommt es, dass dieser Libertin, den du jetzt gerade nochmal umrissen hast, in der Rezeption Casanovas, zumindest in der breiteren Rezeption, so sehr den Autor, den Zeithistoriker, den politischen Pamphletisten in den Schatten gestellt hat? Ist das bei Casanova selber schon angelegt, weil die Memoiren den Rest seines Werkes so überschatten und der Libertin in den Memoiren die Rolle spielt, die du gerade beschrieben hast?
Na, die erste autobiografische Schrift war die über das Duell in Polen. Da spielen sozusagen die Frauen eine Nebenrolle. Das ist eigentlich eine Geschichte der Anerkennung. Also, dass dieser polnische Aristokrat ihn, den Schauspielersohn, überhaupt als Duellgegner akzeptiert, ist eine Ratifizierung seines Rangs aus Sicht Casanovas. Darum beginnt er diese Erzählung auch mit einem Rückblick auf sich selbst als armer Leute Kind. Also es ist eigentlich eine Aufstiegsgeschichte. Und da ist er nicht der Libertin. Da kommen die Balletttänzerinnen als sozusagen Gegenstand von Konflikten vor. Und natürlich hat er diese Figur dann erzählerisch stark privilegiert und hat sie ausfantasiert. Ein Grund, warum das dann gewissermaßen zusammengeschrumpft ist, hängt vielleicht auch mit dem Umfang der Memoiren zusammen. Also es sind halt irgendwie tausende von Seiten. Und natürlich bieten sich diese erotischen Passagen auch an, anthologisiert zu werden. Also das heißt, das ist dann so das Best-of des Libertin zu machen. Also zum Beispiel diese berühmte Episode mit den Nonnen auf Murano. Das ist ein Lieblingsmotiv der Libertin-Romane des 18. Jahrhunderts, also Nonnen in den Mittelpunkt zu stellen. Ja, das hatte auch immer so was leicht Blasphemisches, aber hatte auch so einen besonderen Reiz. Und da partizipiert er an einem Erfolgsmodell. Ja, das weiß er auch. Er kennt ja diese Romane. Und wie er das aufschreibt, hat sicher was damit zu tun. Und auf der anderen Seite ist es einfach vielleicht so ein Effekt des 19. Jahrhunderts. Also das 19. Jahrhundert hatte ja diese Libertinage nicht mehr. Ja, das war schwieriger, das so sozusagen zu leben.
Das bürgerliche Zeitalter.
Im bürgerlichen Zeitalter. Und der erste Verleger, also der deutsche Verleger Brockhaus, der die Memoiren angekauft hat, für den war das praktisch der Inbegriff auch dieser lasterhaften Epoche Ludwigs des 15. Ja, also die kann man da studieren. Und eben weil er so ein guter Menschenbeobachter ist und weil er so ein guter Menschenkenner ist, kann man das an Casanova so gut studieren. Und dieser erste Verleger, der sagt auch, wenn wir verstehen wollen, warum die Französische Revolution diese Ausmaße erreicht hat, dann müssen wir solche Bücher lesen, um zu verstehen, gegen was die Revolution sozusagen ihre blutige Intensität gewonnen hat. Nämlich gegen dieses sozusagen Lasterleben, was da nochmal in vollem Glanz gezeigt wird. Und er sagt, da versteht man viel von dem oder den Ursachen. Das waren nicht nur ökonomische, sagt er, das waren nicht nur politische, sondern das waren auch sozusagen moralische Ursachen. Und wenn wir die verstehen wollen, dann müssen wir sowas wie Casanova lesen, weil das da auf großem literarischen Niveau abgehandelt wird.
Das ist doch ein schöner Punkt. Ich hoffe, dass wir unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auf dein Buch neugierig gemacht haben, auf Casanova neugierig gemacht haben und auf das 18. Jahrhundert neugierig gemacht haben. Und jetzt würde ich mich noch freuen, wenn du das Publikum auf ein Sachbuch von jemand anders neugierig machen würdest. Was hast du mitgebracht?
Ich habe ein Buch mitgemacht des Literaturwissenschaftlers Heinrich Detering. Das trägt den Titel Die Revolte der Erde, Karl Marx und die Ökologie. Ist im Wallstein Verlag erschienen in diesem Frühjahr. Und macht was wirklich Interessantes, nämlich mit den Methoden der Literaturwissenschaft sich auf die Spur des ökologischen Denkens bei Marx zu setzen. Mhm. Das klingt erstmal ein bisschen verwegen, weil man hat so immer die Vorstellung, ja, man kann immer den jungen Marx gegen den alten ausspielen, der Junge, der noch so irgendwie voller Enthusiasmus ist, und dann gibt es später diesen Doktrinär. Das ist ja so ein bisschen eine kursierende Vorstellung. Bei ihm ist es so, dass er sich diese Aufmerksamkeit, die Marx hatte für die zeitgenössischen Diskussionen um das, was er den Stoffwechsel des Menschen mit der Natur nennt, ja, dass er das ernst nimmt, guckt, welche Beziehung hatte der denn eigentlich zum Beispiel zur Frühromantik und zu den Romantikern, die auch eine Kritik der Ausbeutung der Natur schon formulierten? Und ist er wirklich der Herold der rücksichtslosen Industrialisierung, die man nur dann sozusagen sozialistisch vergesellschaften muss? Oder ist er nicht doch auch der Anwalt des klugen Stoffwechsels zwischen Mensch und Natur? Und da kann er irgendwie Funde machen mit seiner literaturwissenschaftlichen Methode, die sind wirklich frappierend. Also wie Marx diese Stoffwechselgrundgedanken, nämlich die Quelle allen Reichtums ist nicht nur die Arbeit, wie das Gotha-Programm der Sozialdemokratie damals dann sagt, sondern eben auch die Natur. Und wenn man das nicht respektiert, kriegt man Probleme. Das ist die da drin enthaltene These. Und das macht er mit großen, subtilen Lektüren, die diese Spur bei Marx freilegen. Das finde ich sehr, sehr überraschend. Und das liest sich sehr, sehr spannend und ist auch gar nicht so richtig dick, das Buch, aber doch sehr erhellend.
Also das heißt, Detering schafft es einem Autor, der schon von vorne bis hinten durchgekaut worden ist, nochmal neue Aspekte abzugewinnen.
Ja, und eben gerade als Philologe. Ja, also er guckt sich dann wirklich auch die Stellen an, wo überblendet der Shakespeare, wo überblendet der Dante mit der ökonomischen Diktatur. Und er hat einen großen Vorzug. Er kann die Neuedition der Werke von Marx und die ganzen Exzerpthefte, die damit freigelegt worden sind, nutzen und kann dann eben auch zeigen, wie irgendwelche Dante-Zitate vollkommen seltsam sich verbinden, zum Beispiel mit den damaligen Diskussionen über Landwirtschaft. Also wie Justus von Liebig, also und die Chemie in der Landwirtschaft und vor allen Dingen, das hat er schon reflektiert, den Zusammenhang von Klima und Landwirtschaft. Mhm. Ja, und das kann er eben auch freilegen, wie Marx da eigentlich ziemlich modern ist in der Aufnahme der wissenschaftlichen Diskussionen seiner Zeit über die Bodenbewirtschaftung. Und das ist dann nicht nur so eine Metapherstoffwechsel, sondern dann geht es richtig in die Frage, wie soll man das jetzt konsequent handhaben? Das Verhältnis von Mensch und Natur. Und das ist wirklich vielleicht dadurch auch erstmal richtig ins Bewusstsein gehoben worden, dass es diese Spur bei Marx über die Jahre und nicht nur beim Jungen, sondern vom Jungen bis zum Verfasser des Kapitals überhaupt gibt.
Vielen Dank für den Tipp und ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast zu kommen.
Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung.
Das war Table of Content. Der Sachbuch-Podcast mit Christoph Blome, produziert von Saga Media.